Caroline, warum sollten wir Räume schaffen, in denen wir uns offline begegnen?
Weil wir immer erreichbar sind, aber selten präsent.
Hi, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen. Ich bin Juliane Fritz und in diesem Podcast möchte ich dir Menschen zeigen, die mit ihren Ideen etwas bewegen. Vielleicht gehst du raus mit einem guten Gefühl. Oder du bekommst Lust, diese eine Idee umzusetzen, die schon ganz lange in dir schlummert. Viel Spaß!
Online sind wir verbunden mit der ganzen Welt, aber viele Menschen fühlen sich einsam. Vielleicht, weil sie mehr in sozialen Netzwerken unterwegs sind, als Menschen in der echten Welt zu treffen. Oder weil wir oft selbst dann, wenn wir gemeinsam am Tisch sitzen, jeder für sich auf einen kleinen Bildschirm starrt. Die Smartphones und ihre Apps, sie haben eine Sogwirkung. Für manche ist das schon eine Art Sucht. Wie kommen wir aus der ganzen Sache wieder raus? Drei Menschen aus den Niederlanden hatten da eine Idee. Sie haben den Offline-Club gegründet. Sie organisieren Events, bei denen sich Menschen ohne Bildschirme treffen, zum Beispiel in Cafés, und jeder gibt sein Handy am Einlass ab. Diese Idee hat ganz viele Menschen angesteckt. Den Offline-Club gibt es in verschiedenen Städten, auch außerhalb der Niederlande. Und ich habe ein solches Event in Berlin besucht. Und ich möchte euch von meinem kleinen ersten Eindruck dort erzählen und auch mit einer Person sprechen, die hier in Berlin beim Offline-Club mitmacht. Und das ist Caroline Geider. Hallo Caroline.
Hallo.
Zu Beginn, Caroline, möchte ich dir die Frage stellen, die ich immer am Anfang vom Podcast stelle. Wir wollen in ein Buch reingucken und dieses Buch ist deine Biografie. Und ich würde gern wissen, ob es da irgendeine Geschichte oder ein Erlebnis gibt, das erklärt, warum du dich dafür engagierst, dass Menschen sich offline treffen, also für diesen Offline-Club.
Ja, also in der Großstadt beobachte ich oft Situationen, wo mir auffällt, wie sehr wir alle, mich inkludiert, in unseren Handy-Bildschirmen versunken sind. Und das ist etwas, das hatte ich seit längerer Zeit auf dem Schirm. Und was mich dann tatsächlich dazu bewegt hat, da mitzumachen, war, nach einem Einschnitt in meinem Privatleben auch zu überlegen, wo möchte ich in Zukunft vielleicht auch ein bisschen auf einer freiwilligen Basis meine Zeit hinspenden in Bezug auf Themen, die mir wichtig sind und am Herzen liegen, und Verbindungen, aufrichtige Verbindungen. Präsenz ist ein Thema, was ich sehr wichtig finde und was ich auch in bisherigen Arbeitskontexten im Rahmen von Teambuildings sehr fokussiert hatte und auch einfach gesehen habe, was für eine Kraft es haben kann, wenn man dafür sorgt, dass Leute in einem Raum präsent miteinander sind und miteinander intensiv Zeit verbringen. Und wie sie dann mit einem regelrechten Glow aus diesen Events früher rausgegangen sind, die ich da veranstaltet hatte. Und weil ich um diese Kraft weiß, war ich dann umso begeisterter, als ich ein Video auf Instagram gesehen habe vom Offline-Club in den Niederlanden von unseren Gründern, weil die ein riesengroßes Event mit 300 Personen in der Kirche veranstaltet haben, wo erwachsene Menschen friedlich auf dem Boden der Kirche saßen, zusammen an Bildern gemalt haben, der Nächste saß in der Ecke, hat am Klavier gespielt, und ich fand diese Szene so schön und so berührend. Und es hat mich so ein bisschen an die Energie erinnert von diesen Events, die wir damals gemacht haben. Und für mich war dann klar, okay, da möchte ich auf jeden Fall mitmachen, und habe dann auch relativ umgehend den Gründer kontaktiert und meinte so, wenn das jemals nach Berlin kommt, wo ist euer Formular, wo kann ich mich anmelden? Und hatte mich ursprünglich als City Lead beworben.
Als was?
Als City Lead. Genau, dass ich das aufbauen kann. Und dann hatte das oder die Stelle jemand anders bekommen, hat das dann über den Sommer letztes Jahr aufgebaut, bis es Ishik, die das jetzt macht, übernommen hat. Und der Gründer hat uns dann aber alle miteinander in Verbindung gesetzt. Und so bin ich da jetzt mit reingekommen.
Wie viele seid ihr hier in Berlin, die das machen?
Ich glaube, mittlerweile hat sich da ein kleines Grüppchen von etwas mehr als 10 Personen so rund um Ishik angesammelt. Die Community wächst auf jeden Fall und es melden sich auch viele Freiwillige, die total Lust haben, sich am Projekt zu beteiligen.
Mhm. Und nochmal zurück in deine Vergangenheit oder was du außerhalb des Clubs, Offline-Clubs machst. Was sind das für Veranstaltungen, die du mal organisiert hast? War das alles so beruflich oder auch?
Ja, teilweise war es beruflich. Ich war für Teambuilding zuständig, weil ich in meinem vorherigen Job auch Teams hier aufgebaut habe in Berlin, vor allem auf der kulturellen Seite irgendwie viel beigetragen habe. Und ich auch durch meinen Freundeskreis ein bisschen geprägt bin im Bereich, ich sag mal, Experience Design nennt sich das. Da gab es dann so ein paar Berater, die sehr, sehr unkonventionelle Konzepte teilweise entwickelt haben, auch für große Konzerne, auch für Teambuilding. Und das haben die manchmal mit uns im Freundeskreis gemacht. Wenn wir als Freundeskreis ein Wochenende im Garten waren, kam dann quasi immer ein Konzept, was an uns erprobt wurde.
Was sind da so schräge Konzepte?
Ja, schon auch ganz stark auf Verbindung zugemünzt und auf Vertrauen und sich in die Augen gucken für eine längere Zeit oder gemeinsam auf eine Reise gehen, sich in fiktive Welten reindenken und dann sozusagen gemeinsam in dieser fiktiven Welt so eine Reise durchleben, wo es dann Aufgaben gibt auf dem Weg. Also das war teilweise wirklich total experimentell und ich fand das genial, wie man eben auch so durch Erfahrungen bestimmte Dinge in einer Gruppe von Menschen oder dann auch für eine Organisation relevant in einem Team verankern kann. Also wenn es um Vertrauen geht, zum Beispiel so Sachen machen wie Menschen, die normalerweise nur miteinander arbeiten, gucken sich zunächst für 5 Minuten ununterbrochen in die Augen. Und danach zum Beispiel gibt es in Dreierteams einen Circle, wo sich jeder 10 Minuten Zeit nehmen darf, eine Geschichte zu erzählen zu einem gewissen Thema. Das kann man dann rahmen. Und die anderen müssen nur aktiv zuhören. Es wird nicht gesprochen. Und einfach nur diese Erfahrung mal zu machen, dass einem 10 Minuten Raum gegeben wird, ohne dass unterbrochen wird, ist schon total bewegend für viele gewesen. Und auch dann zu sehen als sozusagen Facilitator, wie sich diese Events danach entwickeln, wie am Anfang auch viele Teilnehmer, die damit totale Berührungsängste oder Schwierigkeiten haben, kichern und dann schüchtern werden oder auch beim in die Augen gucken total laut anfangen zu lachen, weil sie das gar nicht gewohnt sind, wo man ja auch eine gewisse Verletzlichkeit sieht in den Menschen. Aber was das dann aufbricht und was das dann im Nachgang auch mit den Teams gemacht hat und wie gut die danach auch funktioniert haben, weil es eine ganz andere Basis ist, auch dann miteinander weiter zu arbeiten. Also solche Experimente waren das, die sie mit uns probiert haben. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, weil ich gesehen habe, wie kraftvoll das sein kann und da auch wirklich total dran glaube. Und dass mir persönlich einfach fehlt, oder diese Tiefe, weil ich sie mag, mir manchmal fehlt in Bezug auf, wie wir uns im Alltag oder auch selbst im engen Kreis begegnen, weil wir gar nicht mehr richtig da sind, eben auch durchs Handy.
Ja, da verstehe ich deine Motivation total. Also, dass du das auf so einer Ebene kennengelernt hast, wie wichtig das ist für uns in dem Kontext, wenn wir zusammen arbeiten. Aber eigentlich wäre es ja noch sogar wichtiger in Freundeskreisen, in Familien, oder? Also
total, dass wir das machen. Total, weil auch da die Frage ist so, wie tief treffen wir uns eigentlich? Mhm. Also auf welcher Ebene sind wir miteinander unterwegs? Und das hat ja am Ende alles mit Verletzlichkeit zu tun, die, finde ich, die Grundvoraussetzung ist. Und ich glaube, da hat mich persönlich auch Brené Brown sehr inspiriert, kommt aus dem amerikanischen Forschungsbereich, zum Thema Verlässlichkeit extrem viel gemacht, hat auch einen sehr, sehr bekannten TED-Talk, der mich, glaube ich, vor 10 Jahren mal total umgehauen hat, als das Thema Verlässlichkeit für mich auch so Neuland war. Und auch ehrlich gesagt bis heute mich immer noch beschäftigt, weil es sagt sich so leicht, aber es ist nicht so leicht. Also auch von seinem Gegenüber wirklich voll gesehen zu werden. Und das Handy ist da halt ein Schutzschild. Ich kann halt schnell mal ins Handy gucken, wenn ich unsicher bin. Dann bin ich irgendwie so ein bisschen weg.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Thema Verletzlichkeit jetzt hier so eine Rolle spielt und reinkommt. Also Verletzlichkeit bedeutet, dass wir dadurch, dass wir uns so selten begegnen, gar nicht so in diese Situation kommen, uns wirklich zeigen zu müssen und dadurch verletzlich zu sein, dass das etwas ist, was fehlt.
Absolut.
Ja. Ich meine, dieses Schutzschild kann auch ja so angenehm dann sein. Ne?
Natürlich. Es ist, glaube ich, nicht für jeden leicht, sich zu zeigen und in Kauf zu nehmen, dass man eventuell auch Ablehnung erfahren kann, die ja dann gar nichts mit einem zu tun hat. Also das dann halt auch zu akzeptieren. Man ist ja nicht für jeden und nicht jeder ist für einen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es auch natürlich, dass wir uns davor schützen wollen, weil das ja auch eine Enttäuschung beinhaltet oder vielleicht auch unangenehme Gefühle mit sich bringt und dass man sich deswegen lieber gar nicht zeigt und dann eben seine Schutzmauern baut, zu denen, denke ich, auch das Handy gehören kann.
Ja, okay. Also es ist so ein Aspekt von dem, was uns dadurch fehlt, dass wir uns hinter unseren Handys verstecken. Ich würde auch noch gerne wissen, was du denn gespürt hast, als du zum ersten Mal bei so einem Offline-Club-Treffen warst. Was sind da deine Erinnerungen dran?
Also ich gehe total gerne normalerweise in ein Café und bin da auch mit mir alleine. Aber ich fand das Setting mit vielen anderen Fremden in einem Raum zu sein und dann in der ersten Stunde in völliger Stille ohne Ablenkung zu sitzen. Also klar, ich hätte mein Buch lesen können, ich hätte malen können, aber dieses Setting an sich, dass ich diese Art von geteilter Einsamkeit oder von geteiltem Alleinesein habe, das Gefühl konnte ich so nicht vergleichen mit einer zuvor dagewesenen Erfahrung. Und ich glaube, da musste ich mich auch in den ersten paar Minuten so ein bisschen eingrooven, so okay, das ist jetzt komisch. Und dann kommt eben wieder auch so das Gefühl von, Dann hat man so diese Außensicht oder also je nachdem.
Gucken die anderen, was ich mache.
Genau, gucken die anderen, was ich mache und so. Sich da so einzugrooven, bis man halt irgendwann merkt, oh cool, das ist ein Safe Space. Das ist interessant. Also wir sind ja hier auch alle gerade aus dem gleichen Grund. Ich fand das spannend, da mal mitzumachen. Und interessanterweise konnte ich das im Alltag sonst so besser ausbilden. Dann mache ich dann halt mein Ding. Aber wenn halt wirklich Stille um einen rum ist, ändert das die ganze Atmosphäre. Weil ein Café ist ja normalerweise sehr laut. Es gibt viele Reize aus der Umgebung. Ich kann auch immer mal wieder irgendwas anderes machen. Oder kann auch natürlich wieder meinem Handy verschwinden, wenn ich denke, ach, jetzt brauche ich hier irgendwie so einen Anker. Das hat sich dann relativ schnell eingestellt, dass irgendwie jeder bei sich ankommt. Und dann fast, würde ich schon sagen, so ein meditativer Zustand erreicht wird dadurch. Also auch in dieser, vor allem in dieser Ruhestunde. Mir persönlich auch bei den Malen, wo ich mitgemacht habe, immer bewusst geworden ist, wie auch gerade mein Körpergefühl ist. Also, dass ich dann auch so weit runtergefahren bin und wieder bei mir angekommen bin, so, boah, ich bin voll müde oder was war das heute eigentlich für ein Tag? Dann kommen natürlich die Gedanken. Also, es ist fast schon ein bisschen wie eine Meditation, finde ich.
Ich möchte vielleicht dazu nochmal sagen, ich habe noch gar nicht richtig vorgestellt, was das für ein Format ist. Du beschreibst gerade genau schon diese ruhige Stunde am Anfang von so einem Offline-Club. Nur für alle, die es noch nicht gemacht haben. Also so war auch der Abend, bei dem ich war. Wir waren alle zusammen in einem Café am Anfang. Gibt man sein Handy ab in so ein Handyhotel und dann gibt es die erste Stunde, was eine ruhige Stunde ist und jeder macht so ein bisschen für sich. Manche lesen. Neben mir hat dann eine zum Beispiel Lego gebaut. Und dann in der zweiten Stunde wird zum Socializing eingeladen und dann kommst du einfach mit fremden Menschen ins Gespräch. Wenn du möchtest, du musst das natürlich auch nicht. Ne? Also dann wird gesprochen und ganz zum Schluss gab es noch so ein Format wie so eine kleine Diskussionsrunde, ja, also wo so gemeinsam vor allem so Gedanken geteilt wurden. Das war so der Ablauf. Okay, jetzt erzähl du weiter von deinem, wie dieser Abend für dich war, der erste.
Und Teil 2 ist dann spannend, weil ich kann sehr gut netzwerken, wenn ich muss. Es ist aber nicht so der Weg, den ich automatisch gehe. Ich halte mich eigentlich gern zurück, weswegen ich die zweite Stunde auch spannend finde, weil dann eben freigestellt wird, so wer jetzt möchte, kann halt eben miteinander in Kontakt kommen. Und was mir dabei auch oft aufgefallen ist, ist, wie auf einmal aus der Gruppe so ein Sprudeln raus, also so da fangen alle an zu sprudeln und eigentlich sich in den Worten schon fast überschlagen, weil irgendwie alle gleichzeitig diese Erfahrung, die sie gerade individuell für sich gemacht haben, teilen wollen und sich darüber austauschen wollen, weil alles halt oder viele zum ersten Mal gemacht haben. Und da einfach, glaube ich, auch in der Gruppe dann ein ganz großes Mitteilungsbedürfnis besteht. Und dann ist es so in den Fällen, die ich für mich erlebt habe, auch übergegangen zu ja einem ganz normalen, vorsichtigen Kennenlernen. Also was hat dich hierher getrieben? Die Motivation? Wie war das für dich? Und dann auch zu erfahren, dass zum Beispiel viele der Teilnehmer neu in der Stadt sind und Anschluss suchen. Also ich fand das dann immer aus der Perspektive spannend. So, wer sind eigentlich die Menschen, die zu uns kommen? Was treibt sie an? Ist es jetzt nur sozusagen die Abwesenheit vom Handy? Ist es vielleicht auch der Wunsch nach neuen Freundschaften, weil sie in der Stadt noch nicht so lange wohnen? Und am Ende gibt es, wie gesagt, noch diese kleine Runde, wo sich zu Tipps ausgetauscht wird, was dann, ich sag mal, 4, 5 Teilnehmer können dann nochmal sagen, was sie machen, um auch das Handy mal links liegen zu lassen oder was ihre, ich sag mal, Tricks sind. Da ist dann alles mit dabei von, okay, ich habe eine App, die mein Handy deaktiviert oder okay, ich habe eine App, die macht den Bildschirm schwarz-weiß oder ich habe eine Regel, dass ich es dann und dann nicht benutze, vor dem Schlafengehen, also nach dem Aufwachen. Oder jemand, der, glaube ich, mal erzählt hat, er hätte sein Handy verloren auf einer Reise und sich danach nie wieder eins angeschafft. Also da sind dann die buntesten Geschichten dabei. Und dann löst sich das auf. Und wir haben auch gesehen, dass viele der Gäste, die wir haben, auch regelmäßig wiederkommen. Also denen scheint das sehr zu gefallen.
Ja, das fand ich ja sehr interessant, ganz am Ende in dieser Diskussionsrunde, dass die Leute so ihre Hacks verraten haben, was sie im Alltag so machen. Der witzigste war gewesen, der war, glaube ich, ein Student, der so abgelenkt war von seinem Handy, um irgendeine Hausarbeit zu schreiben. Und dann hat er irgendwie sein Handy gesperrt, aber nur sein Mitbewohner wusste dann irgendwie das Passwort. So, das heißt, er muss zu ihm hingehen, um sein Handy wieder freizuschalten. Das fand ich so witzig. Also es verdeutlicht ja auch, wie krass diese Ablenkung ist, dass wir zu solchen Maßnahmen greifen, um das einfach mal auszuschalten. Ne? Ich weiß nicht, gab es für dich auch noch irgendwas, wo du sagst, okay, crazy?
Naja, für mich ist es immer so die Erkenntnis, wie viele dann tatsächlich auch diese Geschichten teilen, dass es eben nicht einfach nur eine Willensentscheidung ist, sondern dass man sich vielleicht auch tatsächlich fragen muss, was steckt dahinter? Die Fragen schließen sich da für mich an. Da gibt es auch viel Research zu. Aber ja, also es gibt ja auch kleine Handyhotels, sowas, was wir haben, dann quasi in klein für den Privatnutzer. Dann kannst du ein Handy in eine Box schmeißen und die öffnet sich erst nach einer bestimmten Zeit wieder. Also quasi ersetzt dann den Mitbewohner, wenn man keinen hat. Definitiv einiges zum Schmunzeln dabei. Und es ist auch spannend, wie viele dann doch diese Thematik teilen. Wobei ich auch sagen würde, von, ich sag mal, das ist jetzt eine Heuristik, was ich beobachtet habe, ist die Generation, die mit dem Handy aufgewachsen ist, beziehungsweise die vielleicht auch diese Übergänge mitbekommen hat, aber wo auch schon das Handy einen Großteil des Lebens eine Rolle spielt. Bei denen höre ich das häufiger als bei Generationen, die größtenteils ohne Handy aufgewachsen sind. Also da gibt es schon auch Unterschiede, auch in Bezug auf unsere Initiative und wie sie wahrgenommen wird. Das fand ich auch ganz spannend. Also ich möchte das nicht generalisieren, aber ich sag mal, wenn du jetzt jemanden aus einem älteren Semester, sag ich mal, über den Offline-Club interviewen würdest und das Konzept vorstellen würdest, dann gibt es da nochmal ganz spannendes Feedback auch zur wahrgenommenen Notwendigkeit, weil jetzt zum Beispiel jemand aus der Generation meiner Mutter sagen würde, also wenn ich mit jemandem reden möchte, gehe ich an den Nebentisch und quatsch den halt an. Also was ist das Problem? Wenn ich offline sein möchte, bin ich offline. Ich habe jetzt nicht so ein Thema mit meinem Handy. Also die haben da, würde ich schon sagen, eine andere Konditionierung. Wie gesagt, ich will es nicht generalisieren, aber das ist so eine These von mir, dass das schon auch auf jeden Fall prägt.
Ja, das war auch ein Gedanke, den ich hatte, was ich dich auch fragen wollte, wie du die verschiedenen Generationen da wahrnimmst und was du da kennengelernt hast jetzt an diesen Abenden, die ihr organisiert habt. Weil ich habe auch meine Runde gemacht dann und habe die Leute gefragt, warum sie da sind. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass ganz viele waren, die wie ich quasi ohne Smartphone auch wirklich aufgewachsen sind. Also für mich, ich hatte eine smartphonefreie Kindheit, gab es einfach nicht. Das fing dann irgendwann in der Jugend an und mit diesen Apps, die dann wirklich kommen, so Social Media war erst in meiner Studienzeit. Also ich hatte dann schon in meiner Jugend ein Handy, aber das war noch nichts, was einen so, das war nur zum Telefonieren, ja. Und dann später im Studium gab es halt dann diese Apps, die dafür sorgen, dass du am Gerät hängst, so, ne. Und ich hatte das Gefühl an dem Abend, dass da vor allem Leute sind, die diese Zeit ohne Smartphone kennen und das irgendwie so ein bisschen wie zurückhaben wollen.
So eine Nostalgie, ja. Fast schon.
Mhm. Und ich habe mich aber gefragt, wie ist denn so ein Abend für jemanden, der damit komplett aufgewachsen ist und da mal so aus diesem, wie sich das immer für ihn anfühlt, so ausbrechen kann für einen Abend? Oder fühlt sich das überhaupt an wie ein Ausbrechen? So, ich weiß nicht, was, ob du da Gespräche dazu geführt hast.
Nee, habe ich nicht tatsächlich, aber ich kann diesen Nostalgiegedanken aus eigenem Empfinden, also ich kann das gut nachfühlen. Ich finde einfach, die Welt ist sehr komplex geworden und die Vernetzung und auch die permanente, ich sag mal, das permanente Update von allen Seiten, also es ist ja alles in Echtzeit gefühlt. Und ich glaube, und das sieht man, finde ich, nicht nur bei der Nostalgie nach dem Offline-Sein, sondern auch in anderen Bewegungen, wie ich hätte gerne mein Häuschen auf dem Land und meine drei Hühner und eigentlich möchte ich es ganz simpel und ich möchte meinen eigenen Garten und am liebsten mein eigenes Gemüse anbauen und mich selbst versorgen. Also da ist so ein Bedürfnis nach Einfachheit, die, glaube ich, in dieser komplexen Welt auch irgendwie zu einem raren Gut geworden ist. Und ich glaube gleichzeitig auch damit einhergehend ein Bedürfnis nach Community. Wahrscheinlich gerade in der Großstadt, aber der Witz an Social Media, und damit verteufel ich jetzt nicht Technologie, ist ja, dass es eigentlich vernetzen soll, aber uns eigentlich nur suggeriert, dass wir verbunden sind. Die eigentliche Verbindung findet ja immer noch im echten Leben statt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Trugschluss, auf den vielleicht dann einige reinfallen, dass man 10.000 Follower hat, aber trotzdem eigentlich ziemlich einsam ist und keine einzige richtige tiefe Verbindung hat. Mhm. Und das nährt dann einfach nicht. Und ich glaube, mehr und mehr fällt es dann aber auch den, also nicht allen, aber einigen auf, dass das halt vielleicht auch nicht langfristig nachhaltig ist für das, was wir als Mensch ja auch brauchen. Also wir sind ja darauf angelegt, Verbindungen in unserem Leben zu haben, gesehen zu werden. Und ich glaube, da ist eine große kollektive Sehnsucht, die sich für mich auch so ein bisschen darin äußert, was da auch gerade für andere Offline-Konzepte aus dem Boden sprießen. Also so das Wochenende in der kleinen Hütte, wo man sich dann für 3 Tage einschließt und einfach offline ist. Also so diese Offline-Weekends, Getaways, da gibt es gerade ganz, ganz viel, was ich beobachte, machen wir auch. Und ja, das sind aber so spezialisierte Anbieter zum Beispiel, die so Hütten haben, die man einfach mieten kann. Wir haben das eher in Retreat-Form.
Also das heißt, hier der Offline-Club in Berlin bietet das auch an, dass man sich mit Leuten zusammentrifft.
In den Niederlanden gibt es diese Formate schon, weil die Jungs ein bisschen Vorsprung haben und das Team dort. Ich denke mal, wir experimentieren hier gerade noch mit Formaten rum, was funktionieren kann. Und unser Fokus hier in Berlin und ich glaube auch in den anderen Städten, die jetzt gerade damit angefangen haben, ist erstmal die Community aufzubauen und um dann auch zu gucken, welche Formate wollt ihr. Also würde, ich sag mal, ein Wochenende auf dem Land in Berlin funktionieren, wenn unsere Community da Lust drauf hätte, auf jeden Fall.
Okay, ja. Nochmal kurz zu deinen eigenen Eindrücken. Gibt es so Erinnerungen an besondere Momente bei Treffen, wo irgendwas, was auch irgendwas in dir ausgelöst hat, wo du Leute beobachtet hast oder selber eine besondere Begegnung hattest?
Das eine, was mir einfällt, wir haben ein Draußen-Event gemacht. Ich glaube, das war letztes Jahr im Sommer. Und in der Stunde, wo jeder mit sich sein sollte, ist halt jemand angekommen, ein bisschen zu spät, und dann hat er angefangen, Yoga zu machen. Und das fand ich total cool, weil ich für mich auch dachte so, wow, das finde ich auch schon fast mutig, so ja völlig ungehemmt da einfach so inmitten der Gruppe anzufangen, so sein Ding zu machen und sich davon nicht stören zu lassen. Ich glaube, da hätte ich viel mehr Hürden gehabt, mich da reinfallen zu lassen. Und ich finde sowas immer ganz toll, wenn Leute das machen. Also da denke ich immer, oh, da würde ich mir gerne eine Scheibe von abschneiden. Und hat dann nach ein paar Übungen sich dann auch auf den Rücken gelegt und einfach nur grinsend in den Himmel geguckt und irgendwie dann die Augen geschlossen. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben.
Mhm.
Ja.
Und würdest du sagen, dass dieses ganze Befassen mit dem Offline-Club, dein Engagement da, dich jetzt auch beeinflusst hat, dass du in deinem Privatleben guckst? Wie kann ich anders mit Technologie umgehen? Wie kann ich mir da Freiräume schaffen? Machst du da was?
Mir wird schon bewusst, dass ich zum Beispiel persönlich auch das Handy und ich sag mal die Medien, die ich darauf zur Verfügung habe, nutze, um mich manchmal von Themen abzulenken, die ich vielleicht auch mal ehrlicher angucken müsste. Also angenommen, du bist gerade traurig wegen irgendwas und wir haben ja dann alle so unsere Themen und unsere Muster. Also ich kenne mich da sehr gut. Und ich beobachte mich schon dabei, wie ich dann um manche Gefühle, die ich vielleicht einfach mal fühlen müsste, also eigentlich müsste ich heulen zum Beispiel, mach's dann aber nicht und lenk mich lieber ab und guck mir dann Tiervideos an, mache ich auch manchmal. oder manchmal ist es für mich auch gar nicht, also Instagram gar nicht, aber auch ich kann mich auch in der Nachrichtenwelt verlieren oder fange dann an, irgendwelche ausgiebigen Recherchen zu Themen zu machen, die mich jetzt auf einmal brennend interessieren und das dann aber bis 2 Uhr nachts. Bis dann irgendwann doch der Impuls kommt, okay, ich glaube, ich bin traurig. Und dann, also ich glaube, das habe ich mittlerweile schon so ganz gut auf dem Schirm. Wenn ich mich dabei auch dann erwische in dem Moment, dass ich dann innehalte, so, warte mal, wovor renne ich hier eigentlich gerade weg?
Ja, okay. Ja, du hast nicht versucht, dir irgendwelche Routinen zu machen, wie das, was du gerade erwähnt hast, dass du sagst, so und so lange nach dem Aufstehen.
Doch, nach dem Aufstehen auf jeden Fall, weil mich das auch ganz anders erdet. Wenn ich nicht sofort auf meine E-Mails gucke oder die Nachrichten. Ich habe mein Handy auch so gut wie immer lautlos. Also ich hasse es, wenn es klingelt oder wenn es vibriert. Da erschrecke ich mich meistens auch total. Das mag ich gar nicht. Mein Wecker ist Klassikmusik. Das ist der einzige Ton, den ich ertrage. Also solche Sachen schon, weil ich einfach merke, dass es mir gut tut. Und ich weiß auch grundsätzlich immer, wem ich eine Antwort schuldig bin. Dann nehme ich mir halt auch einfach raus. Und ich glaube, Menschen, die einen gut kennen, verstehen das auch. Zu antworten, wann und wie ich es für richtig halte, weil ich natürlich auch dann bestimmten Themen die Zeit widmen, die es verdient. Mhm. Und abends auch. Aber es gelingt mir abends nicht immer so gut. Also morgens ist es gar kein Thema, aber tatsächlich ist die Abendzeit dann eher die, wo ich noch ein paar Schrauben zu drehen habe, glaube ich.
Ja.
Ja, ja.
Was wir schon von dir gehört haben, ist, ihr seid ja ein Ableger von diesem Offline-Club aus den Niederlanden. Es steckt viele Leute an. Es gibt viele Städte, die das jetzt auch machen. Was kannst du darüber berichten, wie sich diese Bewegung ausbreitet? Also zum einen die Frage, wie viele Leute haben Lust, diese Events auch in ihre Stadt zu holen? Also ploppt das irgendwie auch in allen möglichen Städten auf? Und die andere Frage ist, wie viele Leute haben Lust, das jetzt nicht zu organisieren, sondern teilzunehmen? Also wie groß ist die Nachfrage nach diesen Abenden, die ihr macht?
Also tatsächlich merken wir, wenn wir dafür Promo machen in Berlin, dass die Events relativ schnell ausgebucht sind, weil es immer eine begrenzte Zahl von Plätzen ist. Wir haben mittlerweile 16 Städte, in denen der Offline-Club stattfindet.
In Deutschland?
Nee, in Europa tatsächlich. Also wir sind wirklich vertreten in Amsterdam, mittlerweile in Bali, wie ich hier gerade sehe, Köln, Hamburg, Istanbul, Paris, in Spanien, zum Beispiel in Valencia oder Madrid, Mailand, Zürich, London. Und das ist alles getragen von Freiwilligen vor Ort, die eben auch gesagt haben, sie möchten der City oder die City-Leaderin sein. Und da eben eine Gruppe von, zunächst ist es auf Ehrenamt gebaut, aber dann ist natürlich auch der Plan, dass wir auch durch die Eintrittsgelder schon auch die Möglichkeit haben, diejenigen, die die Community mit ausbauen, auch fair zu bezahlen. In den Niederlanden sind sie da, glaube ich, sehr weit. Da gibt es, glaube ich, auch schon festangestellte Personen. Und so macht das dann jede Stadt relativ unabhängig für sich, kann aber auf die Materialien der, ich sag mal, ein komisches Wort, Zentrale zugreifen, weil wir halt schon ein zentral gesteuertes Marketing und eben auch dazu Materialien haben, dass es halt auch überall gleich aussieht und der Wiedererkennungswert gewährleistet ist.
Okay, das heißt, es gibt auch in den Städten Leute, die das organisieren, die dann da ein Gehalt für kriegen. Also es ist nicht so, dass die Leute das einfach so für Ome machen.
Also da, wo wir noch nicht ein Gehalt zahlen können, schauen wir immer, dass wir, oder also zumindest weiß ich das für Berlin, da bin ich jetzt tatsächlich in den Details für Madrid oder dergleichen nicht drin, aber ich weiß, dass Ishik hier für Berlin ganz doll darauf achtet, dass wir das auf eine angemessene Art und Weise kompensieren. Zum Beispiel habe ich auch mal ein Ticket für unser Dinner bekommen. Wir haben ja auch Offline-Dinner, dass ich da dann quasi dran teilnehmen kann, for free oder beigeführt. Also wir hatten auch neulich mal eine Führung oder so Sonderevents, die dann im Ticketpreis einfach ein bisschen höher liegen als der normale Eintrittspreis. Ishik achtet ganz doll auf Fairness und wir haben am Anfang auch drüber gesprochen, weil ich sehr kritisch bin in Bezug auf Ehrenamt, gerade wenn es um Community-Building geht. Und ja auch Eintrittspreise verlangt werden, dass ich schon auch denke, eine faire Bezahlung oder eine Art von Wertschätzung, die da zurückfließt, ist wichtig. Und da haben wir auf jeden Fall was, ja.
Was du jetzt sagst, dass natürlich die Leute, die das organisieren, auch dafür bezahlt werden, beantwortet schon ein bisschen meine nächste Frage. Und da geht es darum, ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die nicht so wirklich verstehen, warum bezahle ich denn Eintritt, um in ein Café zu gehen, bei dem ich dann im Prinzip mein Handy sozusagen vorne an der Tür lassen muss. Das kann ich doch auch so machen. Ich kann doch auch so ohne Handy in ein Café gehen. Also wie argumentiert ihr das?
Da argumentieren wir mit der Community. Du hast dasselbe Prinzip. Ich kann jetzt ein paar Beispiele geben. Warum gehst du in Ruderclub und zahlst da Mitgliedsgebühr oder in irgendeine Art von Club Tennis, Fischen? Kannst ja alles alleine machen, theoretisch, aber am Ende ist ja dahinter auch immer eine Community, mit der du was teilst. Und es ist dann dieser Zugang zur Community und ich sag mal die Infrastruktur drumherum. Und es fällt ja schon auch Arbeit an, wenn wir das organisieren. Und die Community ist der springende Punkt, weil ich mich natürlich ins Café setzen kann, aber ich habe eben nicht die psychologische Sicherheit, dass ich meinen Nachbarn anquatschen kann, der vielleicht gerade auf sein Apple-iPad guckt. Ich weiß ja nicht, ob da jemand in Kontakt treten will oder nicht. Aber wenn wir halt die Räumlichkeiten haben und wissen, okay, hier ist jetzt der Offline-Club, ich gehe da rein und ich weiß, okay, hier hat jeder Bock auf genau das, was ich suche, nämlich Verbindung und dann erstmal vielleicht eine Stunde mit sich sein. Und auch dieses Setting allein, das hatte ich ja eingangs auch schon mal beschrieben, das kriegst du ja so gar nicht hin. Du kannst dich ins Café setzen, mach das mal am Samstag in der Kastanienallee, da ist es laut.
Ja, ja.
Da hast du nicht ansatzweise diesen Zustand, den du erreichst bei uns. Und natürlich kannst du dich auch zu Hause alleine hinsetzen, da fehlt dir dann aber wieder dieses kollektive, ich nenne das immer Shared Solitude, finde ich, ist so ein schönes Wort, weil man will vielleicht was mit sich alleine machen und für sich sein, aber irgendwie doch nicht alleine, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, der auch viele Leute anzieht. So, ja, ich will schon irgendwie ein bisschen meine Ruhe haben, aber dabei trotzdem irgendwie vielleicht so ein bisschen eingebettet sein in so einen Safe Space mit anderen Menschen, wo man auch einfach so gemeinsame Präsenz normalisiert, ohne dass sich daraus auch einen Zwang ergibt, mit den anderen zu interagieren. Aber ich habe dann einfach mein kleines Kissen, kann mein Buch lesen, fühle mich sicher oder kann stricken und es ist halt kurz so muckelig schön und dann geht wieder jeder seines Weges.
Mm, ja.
Ja.
Nun gut, aber das sind die Leute, die das fragen, sind vielleicht auch dieselben Leute, die dann wahrscheinlich das Event nicht besuchen würden. Und das ist nichts für sie, das ist ja auch okay.
Und ich glaube, ja, und ich glaube auch hier, du zahlst ja für das, was für dich persönlich eine Ressource ist.
Mm.
Und wenn du für dich offline sein als Ressource siehst, weil du dir selber eingestehst, ich schaff's alleine nicht, ich brauche so einen Rahmen, genauso wie ich muss ins Gym gehen, damit ich Sport mache, alleine gehe ich nicht joggen.
Ja, ja, das ist auch ähnlich, ja.
Ja, ja, da, also da gibt's, finde ich, viele Parallelen, die man ziehen kann. Und ja, du hast recht, ich will das jetzt nicht an eine Generation binden, weil ich glaube, es gibt auch Leute in unserem Alter oder jünger aus der, ich sag mal, Gen Z, die genauso sagen, ja, wenn ich mein Handy nicht angucken will, mache ich's nicht.
Ja.
Ich glaube, es geht eher darum, so ist offline sein für dich, hat es einen Wert Und kannst du dir den alleine schaffen oder nicht? Oder brauchst du einen Rahmen?
Ja, das ist auch gut erklärt nochmal. Ich finde es immer ganz cool, diese Leute zu treffen, die sagen, dass das für die ja gar kein Ding ist, wo ich immer so denke, das ist so schön.
Voll.
Ich finde es schön, dass es noch diese Menschen gibt, die diese Entscheidung für sich treffen können. So. ich habe ja auch mal eine kleine Umfrage gemacht an dem Abend so und habe die Frage gestellt, die sich dann wahrscheinlich alle stellen, warum bist du hier, was motiviert dich? Und mich hat es ehrlich gesagt erstaunt, weil was bei mir ein großes Thema ist, ich bin einfach so arg reizüberflutet von dem, was da so in mich hineinströmt den ganzen Tag, wenn ich da irgendwie immer wieder in den Feed reingucke und weiß nicht, wie viele Apps man am Tag da aufmacht. Und dem wollte ich eigentlich entfliehen. Und dann habe ich die anderen gefragt, weshalb sie da sind. Und ich war dann erstaunt, wie viele wirklich sagen, es geht für sie darum, sich zu connecten. Und Leute, also ganz viele haben gesagt, sie wollen einfach mal wieder im Alltag, im Supermarkt, im Bus mal wieder Leute angucken und auch mal ansprechen können. Und alle haben diese Wand vor sich, so, ne, diese Mauer, dass sie gar nicht angesprochen werden können. Ich war erstaunt, dass das so das treibende Thema ist. Und was ich noch interessant fand, es waren einfach viele zugezogene Neu-Berliner oder Menschen mit Migrationshintergrund, die einfach gesagt haben, ich kann hier gar nicht Leute kennenlernen, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll, wenn ich neu bin in der Stadt. Und dass da dieses Bedürfnis besteht, kann ich natürlich auch total verstehen. Hat mich einfach erstaunt. Hast du da auch manchmal noch so Gespräche mit Leuten, wo du merkst, okay, da kommt nochmal ein ganz anderer Aspekt rein, als das, was mich motiviert?
Nee, ich glaube, das trifft schon. Also ich hatte auch das Gefühl, es sind tatsächlich viele, die nach Verbindung suchen in der Stadt, weil sie hier gerade erst gelandet sind. Mhm. Und ich glaube, wenn du natürlich irgendwie keine Hobbys hast, so Richtung Sport oder wo sowieso schon eine Community dranhängt, wo du regelmäßig bist. Und ich meine, es gibt ja auch sehr introvertierte Leute, die aber trotzdem nach Verbindung suchen. Wo findest du dann Freundschaften?
Ja.
Ich selber bin Berlinerin und bin hier verwurzelt. Und mir fällt es tatsächlich auch nicht schwer, neue Leute kennenzulernen, aber ich verstehe das total und ich habe das auch in anderen Städten so gemacht, wenn ich für 1-2 Wochen mal irgendwo war, dass ich dann auch mir versucht habe, kleine Communities zu suchen, wo ich dann hingehen kann, wo man irgendwie gemeinsam einer Beschäftigung nachgeht. Und ich würde schon sagen, das verbindet viele und gar nicht so im Dating-Sinne, sondern wirklich einfach nur, und das ist so ein bisschen unsere Headline, die wir manchmal benutzen, das so zu normalisieren, auch mit Fremden zu sprechen. Einfach nur, weil wir es können, gar nicht, weil da unterm Strich was bei rauskommen muss oder weil man irgendwo drauf hinarbeitet, sondern einfach nur, hey, es ist doch nett, mal kurz zu plaudern, mal was zu erfahren über andere und dann einfach diesen Connect kurz gehabt zu haben. Das ist ja dieser, ja, das macht man ja im Dorf wahrscheinlich täglich, irgendwie, ne, kurz an der Kasse, hallo, Frau Müller, oder auf dem Bürgersteig sich mal winken. Und ich glaube, so, das sind so diese kleinen Punkte, die uns hier in der Stadt vielleicht manchmal fehlen und den dann unsere Gäste dort finden.
Ja, ja, das ist wichtig. Mir fällt da gerade noch etwas ein. Und zwar hat es eine Gästin in meinem Podcast auch gesagt, mit der habe ich, glaube ich, in Folge 2 oder 3 über Kreativität gesprochen. Das hat sie zwar nicht im Podcast erzählt, aber ich hoffe, es ist okay, wenn ich es jetzt hier erzähle. Und zwar hat sie eine Reise gemacht, nur mit einem Dumbphone. Also sie hat quasi das Smartphone zu Hause gelassen und hat so eine ganz lange Radtour gemacht mit einem Dumbphone, einfach nur um quasi zur Not jemanden erreichen zu können. Und was sie meinte, man kommt dann natürlich mit Leuten ins Gespräch, weil dann muss man mal nach dem Weg fragen und so, ne? Dann hat man einfach mal diese Notwendigkeit, einfach eine fremde Person anzusprechen. Und was für sie so erstaunlich war, ist dieses Gefühl, die Welt ist ja gar nicht so schlecht. Die Menschen helfen sich ja gegenseitig.
Ja.
Also, dass wir manchmal dadurch, dass wir nicht mehr miteinander reden und auch die ganze Zeit in den Nachrichten alles so negativ und schrecklich ist, wir ja auch irgendwie anfangen, uns wahrscheinlich gegenseitig so zu beäugen, als ob wir uns gegenseitig was Böses wollen. Und das fand ich auch so einen schönen Effekt, dieses, die Leute sind ziemlich okay und helfen sich gegenseitig.
Absolut. Und ich finde, Reisen ist dafür so ein gutes Beispiel. Jetzt, das Privileg hat natürlich nicht jeder, aber das fällt mir auch jedes Mal beim Reisen auf. Weil man ja auch oftmals dort Pannen hat oder auf Hilfe angewiesen ist und das Handy dann nicht immer weiterhilft oder ist gerade aus. Und das ist ja eigentlich so abstrus, wenn man halt auch bedenkt, wie viele Funktionen auf dem Handy mittlerweile liegen, die eigentlich mal früher eine kurze Verbindung mit jemandem erfordert haben. Also wie zum Beispiel nach dem Weg zu fragen oder nach der Uhrzeit. Das ist ja heute alles in diesem Gerät. Und dadurch würde ich sagen, ja, ist uns irgendwie auch was verloren gegangen, was man dann natürlich auf diese Weise wiederentdeckt. Aber es steht ja jedem jederzeit frei. Nun muss man aber auch sagen, wenn dich mit Handys heutzutage jemand in der Stadt anquatscht und irgendwas wissen will, Ich merke das auch bei mir selber zumindest, dass ich immer erstmal misstrauisch bin, gerade in der Großstadt, okay, was willst du jetzt von mir? Und dann versuche die Situation auch kurz einzuordnen, auch als Frau vor allem, so willst du jetzt flirten, so dann bin ich schon mal gar nicht verfügbar und okay, du hast doch aber nur, warum fragst du, ne? Also dann irgendwie auch sofort so super kritisch zu sein, wobei das ja auch vielleicht eine individuelle Sache ist, dass ich mich dann in dem Moment ja auch drauf einlassen könnte, egal ob dann jetzt ein Flirt kommt oder nicht, kann ja immer noch raus, aber schon von vornherein diese Abwehrhaltung, das merke ich zumindest bei mir und frage mich auch, ob das vielleicht so ein bisschen die Überreizung ist und ich denke mal in kleineren Städten vielleicht schon wieder anders, wenn du jetzt außerhalb von Berlin danach fragst. Weil ich glaube, hier ist einfach, wie du auch sagst, so eine Überreizung, dass jeder, glaube ich, einfach nur schnell durch seinen Alltag möchte, könnte ich mir vorstellen und so mit den Scheuklappen, so gut es geht, irgendwie durchkommt. Ja. Und wenn da mittendrin jemand wirklich einen anspricht, verliert man dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen die Geduld und nimmt sich selber die Möglichkeit, einen kurzen Lichtblick im Tag zu haben eigentlich. Total.
Ja. Ja, naja, das in diesen öffentlichen Plätzen kann ich auch verstehen, dass man da vielleicht einfach nur durch möchte. Ist ja auch nicht besonders schön. Aber zum Beispiel in der Nachbarschaft, da einfach mal die Leute anzugucken, das merke ich gerade, wir haben so ein bisschen so eine Nachbarschaftsinitiative gestartet. So, das ist doch total schön, wenn man dann plötzlich sich mal wieder anguckt. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema wieder.
Und ich finde es aber auch total schön, dazu direkt fällt mir auch ein, wenn wir durch unsere Events auch Menschen, die dort vielleicht nur einmal hinkommen, inspirieren, das in ihren Freundeskreis zu tragen, sollten sie dann hier schon einen haben. Zu sagen so, hey, ich war beim Offline-Club, das ist so cool, wollen wir nicht auch mal ein Dinner machen zusammen hier im Freundeskreis, wo wir das Handy einfach mal weglassen und mal gucken, was passiert? Oder hey, wollen wir mal zusammen irgendwas puzzeln oder irgendwas Ruhiges machen, was halt fernab von Technologie ist und dann für sich auch zu erfahren, was es mit deren Freundesgruppe machen. Also allein, wenn wir da irgendwie, ich sag mal, einen Impuls setzen, das mitzunehmen und in eigenen Kreisen davon zu erzählen, das ist ja auch so ein bisschen so diese Bewegung zu verbreitern, dass es gar nicht auch nur darum geht, dass jeder zu unseren Events kommt, sondern einfach dieses Bewusstsein wieder zu schaffen, hey, es geht übrigens, man kann einfach so in Kontakt kommen, man kann eine Initiative selber ins Leben rufen, wenn man sich fragt, ob es nicht schön wäre, sowas zu haben, auch mit den Nachbarn, warum bin ich nicht der Erste, der den Stein schmeißt, wenn ich denke, wäre ja mal schön, aber dann ist ja die Frage vom Gedanken, wie schön es wäre zu machen, glaube ich, ist dann manchmal doch ein Hindernis und es ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja.
Habt ihr das erlebt, dass Leute mal erzählt haben, hey, ich fahre bei euch, das hat mich inspiriert, jetzt habe ich mal geguckt, die nächste Familienfeier habe ich jetzt mal vorgeschlagen, machen wir ohne Handy.
Definitiv, also ich bin mir ziemlich sicher, zumindest von dem, was ich gehört habe von unseren Gästen, dass einige sich zum Beispiel auch ihre Freundeskreise danach aussuchen, dass diesbezüglich auch eine ähnliche Haltung zur Nutzung von Technologie auch vorhanden ist. Die halt sagen, so, okay, mir ist das total wichtig, dass ich mit Leuten befreundet bin, für die das auch selbstverständlich ist, dass das Handy beim Miteinander einfach nicht dabei ist und dass es in der Tasche ist. Also gar nicht so als Dogma, sondern einfach nur als, ich möchte halt hier voll da sein.
Ja. Dass es Leute gibt, die sich irgendwie damit beschäftigen auf die eine oder andere Art und Weise, das hat eine Schlagzeile auch gezeigt, die ich jetzt vor ein paar Tagen noch gelesen hatte. Im Tagesspiegel wurde geschrieben, Internetnutzung in Deutschland sinkt spürbar. Das war die Postbank Digitalstudie 2026. Und da war es so, die haben quasi im April und Mai diesen Jahres Menschen zu ihrer Internetnutzung befragt und auch im letzten Jahr im selben Zeitraum. Es waren wohl Teilnehmer 3050 Menschen. Das Ergebnis war, dass die Menschen im Vergleich zum letzten Jahr 5 Stunden weniger pro Woche im Internet waren. Und besonders deutlich war das wohl bei Menschen unter 40 zu sehen. Und die Menschen haben dann gesagt, dass sie lieber oder versuchen wollen, mehr Zeit mit Familie, mit Freunden und mit Hobbys zu verbringen. Und sie haben dann auch so analysiert in dem Text, dass es ein Verlangen nach dem Analogen gibt, beziehungsweise nach dem echten Leben. Und das finde ich auf jeden Fall total spannend, das zu lesen. Ich selbst versuche ja auch gerade so einen Fokus darauf zu legen, so lass mal das Handy weg oder ich versuche mich mit meinen analogen Hobbys zu beschäftigen, die ich früher mal hatte. Und ich habe dadurch, dass ich das mache, das Gefühl, das machen andere Leute auch, aber vielleicht sieht man es auch einfach bloß mehr, weil man Fokus drauf legt. Also ich frage mich, ist das jetzt schon wieder so ein in meiner Bubble nur? Dann liest man von dieser Studie und denkt, okay, vielleicht ist das ja doch was Größeres. Und das würde mich auch interessieren, ob ihr merkt, so, da bewegt sich gerade viel in die Richtung, da ploppen viel mehr Sachen auf, die genau sowas wollen.
Ich finde das spannend, dass das in der Altersgruppe unter 40 vor allem auffällt und auch im letzten Jahr, aber ich mich auch sofort frage, ob zum Beispiel künstliche Intelligenz und ich sag mal die Headlines, die darum gerade rumschwirren, ob das noch was damit zu tun haben könnte, weil auch durch bestimmte technologische Entwicklungen in den letzten 2-3 Jahren sich der Arbeitsalltag nochmal zumindest in sehr konzentrierten Bubbles so beschleunigt hat, dass es mittlerweile wirklich einen Überdruss gibt in Bezug auf Technologie und man sich denkt, okay, sobald ich hier den Arbeitsalltag beendet habe, raus aus der digitalen Welt, ich will nichts mehr sehen, keine Notification. Und ich würde auch bestätigen, dass ich, sag mal, in meiner Bubble, weil du jetzt gerade von deiner gesprochen hast, ich bin sehr in der Technologieszene verankert und also da auf jeden Fall ist eine Riesenbewegung Richtung Community Building, dass es wieder zurückgeht, dass auch im Zeitalter von KI die menschliche Verbindung wieder wichtig wird. Also das auch wirklich als, also fast schon als Commodity gilt. Das heißt, es wird jetzt wieder vermarktet auf eine, also ist ja auch eigentlich verrückt, wenn man mal so wirklich drüber nachdenkt, dass etwas, was ja eigentlich uns inhärent ist, auf einmal in Businessmodelle überführt wird. Sei es jetzt die Kabine am Wochenende oder also gibt's eine Riesenwelle, die ich auch gerade beobachte, in verschiedene Richtungen. Also nicht nur das Offline-Sein, auch Community an sich, also Gemeinschaft und auch gesunde Formate des Zusammenseins, auch zum Beispiel nicht mehr, Alkohol ist auch noch ein Thema, nicht mehr zusammen nachts feiern zu gehen, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen und zu trinken. Alkoholkonsum ist ja zum Beispiel auch runtergegangen, ich glaube in derselben Altersgruppe und darunter noch, wird sehr viel weniger Alkohol getrunken. Ja. Da gibt's ganz gesunde Formate, die aus dem Boden schießen, irgendwie Sonntag früh mit seinem Kaffee auf einen Rave zu gehen oder Tagestanzpartys oder Fitness ist ja auch gerade, Laufgruppen kommen gerade auch ganz groß zurück, also sehe ich auch ganz viel im Fitnessbereich, gesunder Lifestyle, da, also ich finde, das greift für mich auch alles so ein bisschen ineinander.
Ja.
Man könnte sagen, back to the basics.
Ja, aber das echte Leben, ne? Ja. Wieder zurück sozusagen.
Ja, ja, total. Ja. Und ich denke, da fallen wir auf jeden Fall mit rein. Und das, denke ich, schlägt auch die Brücke zu dem, was ich vorhin meinte, dass es so eine Sehnsucht nach Einfachheit gibt. Mhm. Also nach den Dingen, die halt im Leben ja auch wirklich zählen. Zeit mit den Menschen, die wir lieben. Präsenz, um irgendwie das aufzusaugen, was uns umgibt. Irgendwie möglichst gesund dabei sein, damit wir das lange haben können. Das sind ja eigentlich alles Dinge, die auf unser Wohlbefinden einzahlen.
Ja. Caroline, es war sehr schön, dass du erzählt hast vom Offline-Club, von dem, was dich da motiviert, was du erlebst, auch ja, wie ihr diese Bewegung wahrnehmt, finde ich auch sehr spannend. Zum Schluss von dem Interview möchte ich nochmal ein bisschen allgemeiner über das Thema Ideen umsetzen reden. Du bist ja für deine Idee ins Handeln gekommen, für die Idee, lass uns mal wieder mehr offline miteinander treffen. Was hat sich für dich verändert, seitdem du dich für etwas engagierst, was dir wichtig ist?
Naja, zum einen zu sehen, dass auch wenn man das jetzt vielleicht nicht glaubt, zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag wie heute, dass Ressourcen dafür da sind, weil ich Lust drauf habe. Ich sehe den Impact, den unsere Initiative hat, also auch das Feedback nach den Events und die Resonanz.
Kannst du da Beispiele nennen?
Naja, dass wir schon auch merken an dem Feedback, was wir bekommen, dass es genau in die richtige Kerbe schlägt und dass Leute das wertschätzen und dass diese Sehnsucht wirklich riesengroß ist und auch wirklich sehr viele Schichten an Menschen umfasst und jetzt nicht nur die, also es ist einfach, man sieht halt einfach, okay, wir sind alle Mensch, wir wollen am Ende alle das Gleiche und ich glaube, ja, auch diese Neugier aufeinander und das ist ja, wie du auch gerade gesagt hast, ich muss ja auf der Straße nur jemanden ansprechen, das ist möglich, es ist halt alles da und ich glaube, was mich daran irgendwie so happy macht, ist zu sehen, dass unsere Initiative neben vielen anderen einfach eine Art Raum öffnet, um das wieder erlebbar zu machen. Also so dieses Aha-Erlebnis, ach ja, stimmt, das geht ja, ist ja eigentlich gar nicht so schwer. War doch jetzt gar nicht so schlimm. Und dann halt irgendwie was über sich mitzunehmen, zu sagen, das kann ich mal im Alltag öfter machen. Also warum eigentlich nicht, hä? Warum habe ich das die ganze Zeit irgendwie nicht für möglich gehalten oder mich nicht getraut? Da irgendwie so ein bisschen die Hürden abzubauen und Leute wieder dran zu erinnern, so, hallo, wir sind Mensch. Mhm. Es ist nicht so schwer, miteinander in Kontakt zu treten. Und da müssen auch die Erwartungen nicht so hoch gesteckt werden. Das kann ja nur ein netter Abend sein und das war's dann. Wenn man mit diesem Gefühl dann aus dem Raum geht, und da habe ich schon das Gefühl, dass es viele bei uns tun, haben wir total viel gewonnen, finde ich. Weil es ja auch nichts ist, was man vergisst, sondern schon auch für sich dann, glaube ich, in den eigenen Alltag trägt und es dann so nachwirkt und für sich dann vielleicht auch nochmal anfängt, größere Wellen zu schlagen also im eigenen Leben.
Ja.
Ja.
Ja, und sich offline Zeit einzuräumen, ist eine sehr gute Idee, wie wir offenbar gehört haben. Das finden sehr viele Leute cool. Gibt es auch noch andere gute Ideen, die du gerne magst und von denen du denkst, es wäre schön, wenn das mehr Menschen machen oder wenn mehr Menschen davon erfahren würden? Also muss gar nicht um das Thema offline, online gehen.
Also Ich glaube so grundsätzlich, und da nehme ich mich selber auch rein, und ich versuche das im Sommer bewusst zu machen. Mir gelingt das, wie gesagt, abends nicht, aber so ein bisschen der Langsamkeit des Lebens was abzugewinnen. Und ich glaube, für mich war so ein Aha-Erlebnis eine Begegnung mit jemandem aus Argentinien vor 5 Jahren in der Pandemie. Der hat bei 30 Grad, wir haben zusammen gewohnt, und er hat bei 30 Grad mit einem Tee in unserer Wohnung puzzelt, an einem 6000-Teile-Puzzle. Ich dachte so, sag mal, wir müssen doch heute was machen. Was sitzt du denn hier so ruhig? In einer Entspanntheit. Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie man selber sozialisiert ist von dem Umfeld, in dem man sich gerade bewegt. Ich bin in einem sehr schnelllebigen Umfeld. Und ich glaube, er hat mir auch in dieser Pandemiephase, wo er sowieso wenig los war und viel Beschränkungen da waren, die Langsamkeit wieder beigebracht und den Wert davon. Und das habe ich von ihm mitgenommen. Und die Verbindung zur Natur ist da für mich nochmal ganz stark wieder hochgekommen. Und was ich bis heute auch mache, dass ich mir am Wochenende, wenn ich wirklich abschalten will, meine Hängematte nehme, in den Wald rausfahre, da auch schlafe, mir mein Essen mitnehme, meinen kleinen Gaskocher, meine 2 Bücher und da einfach nichts tue. Außer irgendwie dann hoffentlich mal meine Bücher voranzubringen. Also diese simplen Sachen für sich wieder zu entdecken, dass das Leben halt nicht immer aus großen oder teuren Momenten bestehen muss, sondern dass es so diese kleinen Mikromomente von Freuden sind. Und für mich sind das, also das ist jetzt was sehr Persönliches, aber für mich sind das so wie ein Marienkäfer dabei zu beobachten, wie er irgendwie seinen Weg über Blätter bahnt oder eine Entengruppe und die Babys oder irgendwelche, also Tiere im Allgemeinen machen mich total happy oder Regentropfen, Regengeruch, Wassermelone, also so ein bisschen die Sinnlichkeit irgendwie wieder für sich so zu entdecken. Das ist jetzt so ein sehr eigenes Thema, aber ich glaube, also so das finde ich, macht mich sehr lebendig und das, glaube ich, kann man nur durch Langsamkeit fühlen, wenn man sich das halt erlaubt.
Cool. Und du hast schon von den 2 Büchern gesprochen, die du in deine Hängematte mitnimmst. Das leitet über zu meiner letzten Frage. Ich frage die Leute immer, ob wir mal in die persönliche Bibliothek reingucken können. Was inspiriert dich, was bringt dich auf gute Ideen? Also sind es bestimmte Bücher, ist es vielleicht auch Musik oder sind es Filme oder gibt es Persönlichkeiten, die du ganz toll findest?
Boah, also du hattest vorhin gesagt, dass du auch sehr neugierig bist und sehr viele Ideen hast und bei mir ist es ähnlich. Mich inspiriert schon allein, wenn ein Teller mit Essen sehr gut angerichtet ist und sehr kreativ und da irgendwie viele Kontraste drin sind, viele Farben, das sieht einfach schön aus. Ich male auch selber, klar, Bücher, auf jeden Fall Themen, die in meinem Kopf rumschwirren, über die ich mehr wissen will. Und dann habe ich neulich angefangen zu recherchieren, welche Bücher greifen dieses Thema auf, weil ich einfach mehr darüber lernen wollte. Also auch zum Beispiel so Frauen mit, ich sag mal, besonderen Geschichten, die irgendwie schwer zu erzählen sind, weil sie vielleicht auch tabu behaftet sind. Und wie könnte man so eine Geschichte erzählen? Angenommen, man wollte ein Buch schreiben. Und was für Bücher gibt es da draußen von Frauen, die eben so, ich sag mal, kontroverse Geschichten haben und über die dann geschrieben wurde. Und dann habe ich mir dazu Bücher bestellt über bestimmte Frauen oder geschrieben von Frauen.
Hast du da jetzt schon ein Buch, wo du sagst, must read?
Also, ich kann dir 2 Bücher nennen. Das eine Buch ist Mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Mhm. Es geht um eine Frau, die Winterschlaf hält, um ihrer aufgeputschten Scheinwelt zu entkommen. Und dann passiert aber quasi, während sie träumt, doch was. Also es ist dann so ein bisschen dieses Verschwimmen zwischen ihrer Realität und ihrer Traumwelt. Das fand ich sehr spannend. Und dann das zweite Buch, also wie gesagt, es geht ja um kontroverse Frauen, Durch Mauern gehen. Das ist eine Autobiografie von Marina Abramović. Mhm. Das ist eine Künstlerin, die ist auch sehr, sehr populär.
Ja, ich habe von ihr gehört.
Die hat unter anderem ja auch dieses Eye-Contact-Experiment, glaube ich, in New York im Museum gemacht, wo sie sich hingesetzt hat und dann durfte sich jeder quasi hinsetzen und ihr in die Augen gucken und dann ist ihr alter Liebhaber auch aufgetaucht und dann hat sie geweint. Da gibt es so eine ganz emotionale Szene und eine weitere ziemlich kontroverse Performance, die sie gemacht hat, ist, sich in den Raum zu stellen und einen Tisch vollzulegen mit den verschiedensten Gegenständen, unter anderem auch Messer, also auch gefährliche Gegenstände, eine Pistole war mit dabei, aber auch eine Blume und alles Mögliche und dann im Prinzip dem Publikum freigestellt hat, macht mit mir, was ihr wollt. Das ist dann über den Verlauf dieser Performance komplett eskaliert. Und am Ende hat tatsächlich jemand die Pistole in die Hand genommen. Und ich glaube, so ihre Experimente insgesamt, und das liebe ich an Kunst, und wenn Kunst in diese Richtung geht, ist so ein bisschen die Abgründe auch von Menschlichkeit aufzuzeigen. Ich finde die sehr faszinierend, genau.
Caroline, dann danke ich dir sehr für das Gespräch.
Bitteschön.
meine große Hoffnung ist, dass vielleicht, selbst wenn die Leute, die zuhören, nicht in einer Stadt leben, wo es den Offline-Club gibt, sie vielleicht ihren eigenen kleinen Offline-Club mit ihren Freunden und Familie machen. Das wäre doch cool. Danke dir.
Hey, ganz lieben Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit, hast was gelernt und hast auch eine Runde Inspiration mitgenommen. Ich habe jetzt noch ein ganz wichtiges Anliegen. Ich bin selbstständige Podcasterin. Ich mache diesen Podcast hier einfach aus Überzeugung, dass wir mehr über gute Ideen und Bewegungen reden müssen, die uns motivieren und die uns weiterbringen. Und am Ende ist es natürlich wichtig, dass ich von meiner Arbeit leben kann. Dazu nutze ich Steady, eine deutsche Plattform, die es Medienmacherinnen wie mir ermöglicht, mit Hilfe ihres Publikums Geld zu verdienen. Das heißt, bei Steady kannst du einen monatlichen Betrag wählen, mit dem du mich unterstützt. Passend zu diesem Podcast nenne ich meine Steady-Mitgliedschaften Bibliotheksausweise. Also hol dir einen Bibliotheksausweis für die Bibliothek der guten Ideen und hilf mir damit, meine Arbeit an diesem Podcast hier zu finanzieren. An dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an meine ersten Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Den Link zu Steady findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast deinen Freunden, deiner Familie und so weiter weiterempfiehlst. Und ich freue mich auch, wenn du mir folgst bei Mastodon und bei Pixelfed. Falls du die noch nicht kennst, das sind soziale Netzwerke, aber ohne Big-Tech-Konzerne im Hintergrund, ohne dass deine Daten verkauft werden und ohne crazy Algorithmen, die dich eine Stunde lang ans Handy fesseln, obwohl du nur mal kurz was nachgucken wolltest. So, und das war's jetzt aber wirklich. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge in der Bibliothek der guten Ideen.